So erfolgreich waren wir noch nie. Wir konnten für die Männer-WM im Januar 27 seit Weihnachten 25 bereits 60% der Tickets verkaufen. Das ist im Handball nicht normal. Also im Fußball muss man Tickets verteilen. Bei uns muss man Tickets tatsächlich noch verkaufen. Also es ist eine Vertriebsaufgabe, die wir haben. Wir haben Stand heute für die komplette deutsche Linie, wenn Deutschland bis ins Finale kommen würde, kein einziges Ticket mehr verfügbar. Also die rennen uns die Hütte ein, wenn man so will.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Heute mittendrin in den Maschinenraum des deutschen Handballs. Und mein Gast ist heute jemand, der versteht Handball nicht nur als 60-Minuten-Spiel, sondern also, ich würde sagen als Langstrecke mit Tempowechsel. Einer, der seit Jahren dafür sorgt, dass aus Begeisterung auch Struktur wird und aus Struktur wieder Begeisterung. Wir reden heute mit dem Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Handballbundes und er war davor lange auch im Maschinenraum der Liga unterwegs, im Marketing, Unternehmensentwicklung, Wachstum, Reichweite, alles Begriffe, die man auch im Sportbusiness, auch in seiner aktuellen Rolle dafür so braucht. Und wenn man sich dann die letzten Monate bei ihm anschaut, dann könnte man sagen, der Mann hat es gelernt, Eisen zu schmieden, solange es noch heiß ist. Und das ist nicht nur als ein Spruch, sondern das ist sein System, sein Betriebssystem für seine Tätigkeit. Denn heute geht es um die Frage, wie wollen wir den Boost, diesen Gewinn der Silbermedaille, dieses euphorische Ereignis, was wir in diesem Jahr hatten, den Gewinn der Silbermedaille bei der Europameisterschaft, wie wollen wir, dass das nicht verpufft, sondern dass das gleich in Richtung Heim-WM auch zu einer Welle wird. Und was muss da passieren hinter den Kulissen? Wie hält man die Fans nah dran? Und über das alles spreche ich mit dem Experten da schlechthin. Ich freue mich riesig, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. Herzlich willkommen, Marc Schober.
Hallo, schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet nach Hamburg.
Ja, richtig, du sitzt, hast du gerade schon verraten, heute in zu Hause in Witten, aber der Deutsche Handballbundmann, für die, die es nicht wissen, sitzt in?
Der sitzt in Dortmund, der ist in Mülheim an der Ruhr gegründet worden und hat die Geschäftsstelle in Dortmund schon seit vielen Jahren.
Da muss man ja einmal fast mal einsteigen. Warum ist denn der Deutsche Handballbund in Mülheim? Das ist ja nicht traditionell ein Handball-Hochburg Mülheim, oder? Korrigier mich da.
Ja, weil der erste Präsident, Willi Daume, aus Mülheim kam. So war das früher, das ist natürlich schon 75 Jahre her, dass da, wo eben der Präsident sitzt, dann auch der Verband gegründet wird. Heute würde man das ein bisschen anders machen, da gibt es noch ein paar andere Standortfaktoren. Also wenn man auf der grünen Wiese starten würde, dann würde man womöglich andere Standorte zur Wahl ziehen, zum Beispiel Frankfurt, da sind viele Verbände, oder Köln als Medienstandort oder Berlin in der Bundeshauptstadt.
Mit Köln habt ihr ja, verbindet euch auch eine ganz erfolgreiche sportliche Tradition, aber darauf gehen wir nachher vielleicht nochmal ein. Lass mal erstmal nochmals vielleicht zu dir kommen. Du bist jetzt seit über 12 Jahren in dieser Rolle als Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, seit 2014. Wie war dein Weg dahin? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du dahin gekommen? Was waren deine Schritte? Ich habe gerade gesagt, du warst ja auch in der Handball-Bundesliga aktiv. Also vielleicht magst du uns einmal kurz abholen, wie dein Karriereweg bis dahin war.
Ja, sehr gerne. Man kann so sagen, dass ich eigentlich von Beginn an schon als junger Mann mich mit Vereinen und Verbänden beschäftigt habe. Da komme ich her. Ich habe sehr, sehr früh als Ehrenamtlicher gearbeitet in verschiedensten Rollen. Und dann war es irgendwie logisch, dass ich Sport und BWL studiere. In Bayreuth ist in der Sportbranche ja einigermaßen bekannt. Und dann bin ich meinen Weg gegangen über einen Verein, über einen Zweitligisten und dann über die Bundesliga als Organisation. Die Handball-Bundesliga ist ja ähnlich wie im Fußball die DFL, quasi eine Tochter des Dachverbandes des Deutschen Handballbunds, und dann hat mich mein Weg zum Deutschen Handballbund geführt. Am Anfang war ich da Generalsekretär, jetzt Vorstandsvorsitzender. Ich muss sagen, das ist ein Privileg, für meinen Sport arbeiten zu dürfen. Ich liebe den Job jeden Tag. Ich brenne dafür, es ist meine Sportart. Ich habe selbst nie hochklassig gespielt. Mich haben immer so die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Themen interessiert, und ich kann jetzt an oberster Stelle eigentlich
mitentscheiden über unseren Sport. Einer nicht ganz unwichtigen Stelle würde ich sagen, auch einigermaßen selbstbewusst. Und das, was mir ganz besonders viel Spaß macht, ist, dass wir uns mit Weltmeisterschaften beschäftigen, genauso wie wir uns mit Breitensport beschäftigen, also den ganzen Blumenstrauß dieses Sports. Damit darf ich mich beschäftigen. Das ist unglaublich spannend nach wie vor.
Du hast es gerade schon selbst angesprochen und auch im Vorgespräch schon erwähnt. Du schaust dir die betriebswirtschaftliche Seite an, insbesondere dann bei eurem Verband, aber auch im Handball generell. Lass uns da doch nochmal kurz einsteigen. Das ist ja vielleicht in anderen Verbänden und oder aber auch in der Vergangenheit nicht immer so üblich gewesen, dass man da mit so viel betriebswirtschaftlichem Know-how und Interesse rangeht, sondern dass es erstmal darum ging, den Sport nach vorne zu bringen. Was sind denn in deiner Anfangszeit betriebswirtschaftliche Kennzahlen gewesen, bei denen du sagtest, oh, da sehe ich jetzt schon, da müssen wir mal ran, da müssen wir was verändern und da wollen wir dem Handball dann auch gerechter werden, das auch zu berücksichtigen. Also wie war der Anfang, wie war der Start, als du den Job aufgenommen hast?
Also mich hat in dem Verband von Anfang an interessiert, in dieser Struktur, die Verbände so haben, die sind sehr demokratisch, die sind sehr föderal und das ist auch gut so. Verbände müssen so sein und sie sollen auch so sein, aber mein Ziel oder unser Ziel war es immer, in einem Verband so zu arbeiten, wie man im Unternehmen arbeitet und die Strukturen auch so zu bauen, dass der demokratisch-föderale Anteil seine Rolle hat, aber die kurzfristigen Entscheidungen, die schnellen Entscheidungen, die wichtigen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen dann auch in entsprechenden Strukturen entschieden werden und getroffen werden. Und das ist uns gelungen beim Deutschen Handballbund. Wir haben eine klare Trennung zwischen den einzelnen Gremien, zwischen unserer Mitgliederversammlung, die heißt bei uns Bundestag, zwischen dem Präsidium und einem hauptamtlichen Vorstand, der BGB-Vorstand ist. Die Strukturen sind also vergleichbar, sage ich mal, mit einer Aktiengesellschaft, in dem jede Ebene eben eine definierte Aufgabe hat und definierte Entscheidungskompetenzen hat und so können wir professionell arbeiten. Das war am Anfang nicht so. Das heißt, die Änderung der Struktur in den letzten 10 Jahren ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, dass wir heute sagen können, dass wir erfolgreich sind im Verband. Wir hatten die Monate Dezember und Januar, kommen wir ja gleich noch dazu, waren die erfolgreichsten Monate, die dieser Verband überhaupt jemals erlebt hat. Das ist uns gelungen. Am Anfang hatten wir viele einfache Dinge nicht. Es gab einfach keine Strategie. Es gab keinen Plan, wenn man so will. Ja, wo ist eigentlich unser Ziel? Wo wollen wir hin? Also da mussten wir gar keine Raketenwissenschaften lösen, sondern man konnte mit einer relativ einfachen betriebswirtschaftlichen Grundlagen rangehen. Und das habe ich auch getan. Und damit, glaube ich, konnten wir einen Schritt nach vorne gehen. Wir hatten wenige Mitarbeiter im Verband. Wir hatten damals vor 10 Jahren mit 25 Mitarbeitern gestartet. Wir sind jetzt irgendwie bei 88 Köpfen, die bei uns arbeiten. Die Themen, die wir bearbeitet haben, das Thema Vermarktung, die Länderspielorganisation, das Thema TV-Rechte-Vermarktung, die wurden häufig an Externe vergeben. Also klassische Buy-out-Modelle gab es da, haben wir heute nicht mehr. Heute gehen wir in vielen Themen in Geschäftsmodelle und riskieren auch Dinge. Ja, die Länderspiele organisieren wir selbst mit vollem Risiko und auch aber natürlich mit voller Chance. Das sind so einzelne Maßnahmen, die wir verändert haben.
Du sagst gerade 88 Mitarbeiter mittlerweile. Da zählt der sportliche Teil auch schon dazu? Oder sind das alles infrastrukturelle und organisatorische Positionen?
Nein, zählt der sportliche Bereich auch dazu. Man darf in so einem Verband nicht vergessen, wir haben natürlich auch noch viele Honorarkräfte. Gerade im Sport setzen wir über 200 Honorarkräfte ein. In der Kommunikation arbeiten wir viel mit Freelancern und Honorarkräften. Und wir haben etwa 200 Ehrenamtliche. Wenn man unseren Schiedsrichterbereich und die Nationalmannschaften dazu nimmt, die wir ja nicht keine Angestellten bei uns sind, sprechen wir von knapp 1000 Menschen, die im engeren Umfeld des Verbandes tätig sind.
Mhm. Das ist ja schon eine beeindruckende Entwicklung. Und wenn wir schon so bei den Zahlen sind, wie ist denn so ein Verband wirtschaftlich aufgestellt? Also es muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden. Und du hast gesagt, das ist sowohl Chance als auch Risiko. Wie steht ihr wirtschaftlich da? Also kannst du was zu den Einnahmen sagen, zu den Etats, die ihr braucht, um so einen Verband aufrechtzuerhalten?
Ja, das kann ich sagen. Das ist sowieso öffentlich. Wir haben 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Vor 10 Jahren waren wir ca. bei 6 Millionen Euro Umsatz. Also auch da ein deutliches Wachstum erzielt. Unsere Haupteinnahmenquellen etwa zur Hälfte ist das Thema Rechtevermarktung, also TV- und Sponsoringvermarktung ist ein ganz wesentlicher Treiber und da aktuell auch noch unsere Männernationalmannschaft als der Treiber. Die Frauennationalmannschaft zieht nach und muss auch nachziehen, damit wir unseren Geschäften nachkommen können. Die sind nämlich, wie ich gerade eben schon beschrieben habe, sehr umfangreich. Also wir machen eben auch Breitensport neben dem Spitzensport. Wir versuchen, in Schulen zu gehen. Wir müssen natürlich Fans gewinnen. Das sind viele, viele bunte Aufgaben dabei. Wir machen viel Sportpolitik, internationale, nationale Beziehungen, die müssen bezahlt werden. Wie gesagt, der Großteil der Einnahmen kommt aus der Vermarktung. Wir kriegen Fördergelder, die liegen in etwa so knapp unter 10%. Also das ist im Vergleich zu anderen Verbänden deutlich weniger. Dann gibt es Mitgliedsbeiträge natürlich, Ligen und Landesverbände sind unsere Mitglieder, sind auch etwa ungefähr 10%. Und dann gibt es Länderspieleinnahmen, die inzwischen auch einen recht großen Anteil ausmachen. Gebühren, da will ich dich jetzt nicht nerven mit Verbandsspezifika.
Auf jeden Fall starke Entwicklung innerhalb von 10 Jahren, nicht nur verdoppelt, sondern ja mehr als verdreifacht. Du hast jetzt vorhin schon mal so angedeutet, das waren die beiden oder die letzten Monate des Jahres 2025 waren so die erfolgreichsten, die ihr hattet. Das war ja sportlich, ging es ja dann im Januar nochmal weiter. Aber was meinst du mit, waren die erfolgreichsten, die ihr bisher hattet? Also wie macht sich das deutlich?
Wir haben im Dezember bei der Frauenweltmeisterschaft eine Vizemeisterschaft errungen mit unserem Team. Das war nach vielen, vielen Jahren endlich mal wieder ein Titel. Im Januar sind wir Vize-Europameister mit den Männern geworden. Das sind die Dinge, die nach außen zu sehen sind. Ja. Die haben aber automatisch dazu geführt, dass wir eine unglaublich hohe Reichweite erzielt haben. Schon im Dezember bei der Frauenweltmeisterschaft konnten wir bei ARD und ZDF bei den Halbfinalen und Finalspielen unglaublich hohe Reichweiten erzielen für den Frauensport. Wir konnten im Januar sowieso bei den Männern sensationelle TV-Reichweiten erzielen, aber auch in der Halle im Dezember waren die Hallen voll bei den Frauen. Ganz Deutschland hat über Handball gesprochen und das wiederum führt dazu, dass wir heute, wie du es gerade am Anfang schon beschrieben hast, das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Das spüren wir sehr deutlich, dass die Nachfrage in allen Bereichen steigt. Wir haben die Chance, neue Sponsoren zu gewinnen. Wir konnten neue TV-Verträge machen, auch für unsere Länderspiele mit ProSieben Sat.1. Wir haben für die nächsten 6 Jahre mit ProSieben Sat.1 einen reichweitenstarken Sender bei den Weltmeisterschaften. ARD und ZDF machen die Europameisterschaften jeweils der Männer und Frauen. Das heißt, wir wissen, für die nächsten 6 Jahre der Handball wird reichweitenstark zu sehen sein. Daneben gibt es dann Pay-TV-Verwertungen bei Dyn oder Sport Europe TV. Also es gibt eine umfangreiche Verwertung auf allen Ebenen. Wenn wir jetzt gerade Länderspiele verkaufen, wir haben am 17.05. ein Länderspiel in Köln gegen Dänemark. Das war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft mit 19.000 Zuschauern und die Preise waren fair, aber jetzt auch nicht billig, muss man ganz ehrlich sagen. Also das sind die Dinge, weshalb ich sage, so erfolgreich waren wir noch nie. Wir konnten für die Männer-WM im Januar 27, seit Weihnachten 25 bereits 60% der Tickets verkaufen. Das ist im Handball nicht normal. Also im Fußball muss man Tickets verteilen. Bei uns muss man Tickets tatsächlich noch verkaufen. Also es ist eine Vertriebsaufgabe, die wir haben. Wir haben Stand heute für die komplette deutsche Linie, wenn Deutschland bis ins Finale kommen würde, kein einziges Ticket mehr verfügbar. Also die rennen uns die Hütte ein, wenn man so will. Und das ist toll und das ist ein tolles Gefühl. Und das ist ein Gefühl, das es so in der Form bei uns eben noch nicht gab, dass wir so viele Sponsoring-Anfragen haben, dass wir nicht alle bedienen können. Das ist schon eine besondere Situation und die Marktsituation ist momentan ja auch nicht einfach. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen würden, wir sind in wirtschaftlich blühenden Zeiten.
Also als du das so beschrieben hast, bin da vielleicht auch sehr empfänglich, weil ich Sport liebe und die Live-Events sowieso, aber ich hatte eine kleine Gänsehaut, weil über ein Jahr im Voraus die deutsche Linie ausverkauft, das ist natürlich sensationell und über 60% der Tickets für eine Heim-WM zu verkaufen, ist auch sensationell.
Ja, also bei 106 Spielen, also das ist ja so, das sind 106 Spiele, wir spielen an 6 Standorten und an 2 Standorten spielt Deutschland teilweise. Ja, also das muss man schon sagen, da sind ja Standorte dabei wie Kiel oder Magdeburg, da taucht Deutschland gar nicht auf und wir haben dort schon wirklich viele Karten verkauft und man weiß erst seit 2 Wochen, wer da eigentlich, also zumindest eine Mannschaft kennt man, die da spielt, man kennt noch nicht alle Mannschaften, die da spielen. Also das ist schon ungewöhnlich und wir sind davon auch selbst sehr überrascht, sodass wir für die Zukunft uns Gedanken drüber machen müssen. Müssen wir in Lottery-Systeme gehen zum Beispiel, um Tickets zu vergeben? Unsere Ticketingpreise haben wir mit einer Agentur, mit Two Circles ermittelt und dann auch definiert. Die sind nicht günstig. Es gibt Preise in 7 Kategorien und es gibt auch günstige Tickets, aber in Summe sind die Preise nicht niedrig. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das ein Schnäppchen ist. Aber das sind spannende Erfahrungen für uns, die völlig neu sind, mit denen wir jetzt wieder neu umgehen müssen für die Zukunft. Und sowas macht mir Spaß, muss ich sagen. Also das sind Herausforderungen, die Spaß machen. Nicht nur, weil es wirtschaftlich erfolgreich ist, weil dazu muss man ja ganz klar sagen, das Ergebnis von so einer Weltmeisterschaft, wir machen das
Wir machen das nicht, um Geld zu verdienen. Wir werden am Schluss mit dieser Meisterschaft Geld verdienen mit der WM 27, aber das ist nicht das Ursprungsziel. Wir haben auch eine Frauenweltmeisterschaft durchgeführt, da haben wir Geld verloren, wenn man so will, aber trotzdem für unseren Sport extrem viel getan. Wir sind ein Verband. Unser Ziel ist es nicht, Rendite zu erwirtschaften. Unser Ziel ist es, Menschen für den Handball zu begeistern und den Handball gesellschaftlich so relevant zu machen, dass er das ganze Jahr über Thema ist und nicht nur in den Peak-Monaten.
Bleiben wir mal ganz kurz bei dieser enormen Nachfrage an Tickets. Wenn ich mir die Arenen angucke, und du sagst gerade, das sind so ausverkaufte Arenen, und wir haben ja immerhin auch sowas wie die Lanxess Arena mit über 19.000 Plätzen. Aber wenn ich mir das so angucke, also wäre ein nächster Schritt möglicherweise ein Stadion. Ihr habt ja schon mal, glaube ich, ein Spiel in der Arena im Fußballstadion durchgeführt. Wäre das nicht auch ein Startschuss oder eine Idee für diese WM gewesen, zu sagen, man geht mit den deutschen Spielen in eine der Hallen oder Arenen, die sich auch schließen lassen, wo das Dach auch schließbar ist, um da nochmal mehr Nachfrage zu bedienen?
Es war ein Thema, das haben wir 2024, haben wir unser Eröffnungsspiel in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf durchgeführt, und das war auch ein Riesenerfolg für zwei Spiele, Eröffnungsspiel und das Spiel, das am selben Tag noch stattgefunden hat, mit über 53.000 Zuschauern. War auch eine Herausforderung, die Arena voll zu machen. Wir haben uns das auch für 27 überlegt, haben uns dann aber eine andere Geschichte ausgedacht. Und die Geschichte bei der WM 27 ist, dass wir dorthin gehen wollen, wo der Handball zu Hause ist, da wo die Bundesligisten spielen oder dort, wo die Bundesligisten mal gespielt haben, wo viel Tradition stattfindet. In München beispielsweise ist ein sehr traditioneller Standort. Wir gehen nach Kiel als sehr Bundesliga-Standort, wir sind Magdeburg als erfolgreicher Bundesstandort und so weiter und so fort. Wir versuchen bei jeder Meisterschaft, die wir organisieren, und wir organisieren hin und wieder mal eine internationale Meisterschaft, das ist Teil unserer Strategie, das werden wir auch zukünftig tun. 32, 29 wissen wir schon, dass wir wieder Meisterschaften ausrichten. Wir versuchen bei jeder Meisterschaft eine eigene Geschichte zu erzählen, und im Vergleich zu so einer Europameisterschaft 2024 mit 64 Spielen hatten wir jetzt eine Weltmeisterschaft mit 106, also haben wir jetzt eine Weltmeisterschaft mit 106 Spielen. Das hat dazu geführt, dass wir an dem Punkt nicht ganz so mutig waren, um zu sagen, wir gehen wieder in so eine große Arena. Im Nachhinein hätte man sagen können, das hätte geholfen. Wir könnten jetzt noch mehr Tickets anbieten. Man muss zum anderen aber auch sagen, in Deutschland gibt es drei Arenen, meines Wissens, bei denen man das Dach schließen kann. Das ist Frankfurt, da kann man aber die Seiten nicht komplett schließen. Das ist Schalke, da gibt es keine Umgänge. Also wenn man rausgeht von den Tribünenplätzen, steht man sofort im Freien. Und unsere Meisterschaft findet im Januar statt, das habe ich vergessen zu sagen. Und dann bleibt eben Düsseldorf übrig. Dort sind die Bedingungen am besten, aber immer noch nicht so gut, wie sie beispielsweise in Lille sind. In Frankreich ist eine Halle, die mir einfällt. Oder im Bernabeu-Stadion jetzt in Madrid, das ganz neu mit einem Dach versehen worden ist. In Lille beispielsweise kann man den Rasen rausfahren und dadurch wird das Stadion tiefer und man erreicht eine Art Arena-Charakter. Das ist in Deutschland in keiner Fußballarena gegeben. Und für mehr als einen Spieltag, muss ich ganz offen sagen, halte ich es für schwierig. Das wird eine spannende Aufgabe, wenn man jetzt plant, 2040, 36, 40 oder 44 Olympische Spiele im Ruhrgebiet zu machen. Dann wird nämlich die Merkur-Spielarena auch für Ballsportarten vorgesehen. Aber für Olympische Spiele kann man vielleicht dann auch für einmal nochmal solche Baumaßnahmen umsetzen, dass man noch mehr diesen Kesselcharakter hinbekommt. Das schafft man in Stadien aktuell nicht in Deutschland.
Ich merke schon, alle, die sich mit einem Neubau ihres Stadions beschäftigen, sollten sich erstmal an den Handballbund wenden. Welche Anforderungen der denn hat für zukünftige Handballspiele?
Da ganz kurz, das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, weil wir in Deutschland jetzt aus einer Perspektive des Handballs in der Größenordnung ab 19.000, 20.000 Zuschauer durchaus noch einen Nachholbedarf haben. Es gibt immer wieder Diskussionen über eine Halle in Frankfurt. Es gibt noch eine Diskussion über eine Halle in München am Flughafen. Es gibt eine Diskussion in Stuttgart, die Schleierhalle entsprechend auszubauen für mehr Zuschauer. Da hätten wir ein großes Interesse. Wir haben gute Hallen in Deutschland, aber es gibt Entwicklungsbedarf. Es gibt eine bestimmte Stagnation. Ich weiß nicht, wann die letzte neue Halle in München, die in der SAP Garden, ist State of the Art aktuell. Deswegen spielen wir dort auch das Eröffnungsspiel. Jetzt bei der Weltmeisterschaft 27, im Osten fehlt uns eine Halle, in Leipzig beispielsweise.
Berlin würde mir noch einfallen. Da gibt es ja durchaus mit der Arena auch eine große Kapazität Halle und du hast auch Handball in Berlin. Ich darf natürlich auch mal die Hand heben für Hamburg. Ich vermisse auf der Spielagenda natürlich Hamburg. Das ist jetzt auch nur eine 13.000 oder 14.000er Arena, aber ich vermisse trotzdem den Standort Hamburg als Traditionsstandort irgendwo. Du wirst deine Gründe haben, warum wir da nicht stehen, aber ja.
Hamburg wird auch wieder dabei sein in Zukunft und in Berlin werden wir auch spielen. Die Uber-Arena ist eine tolle Arena und in Hamburg die Barclay-Arena ist auch eine tolle Arena. Wir werden auch da wieder spielen. Die Auswahl von solchen Arenen ist klar. Auch dazu nutzen wir betriebswirtschaftliche Systeme und Kriterien, die wir definieren und arbeiten mit Scoring-Modellen und am Schluss werden die bewertet und dann kommt es halt zu einem Ergebnis. Das ist relativ komplex, da geht es nicht nur ums Geld, da geht es um Infrastruktur, da geht es um Hotels, da geht es aber auch um Reisen der Teams, da müssen die Standorte zueinander passen, die sollen aus unserer Perspektive in ganz Deutschland sein und die müssen zur Geschichte passen, die wir erzählen. 2029 machen wir eine Weltmeisterschaft gemeinsam mit Frankreich, da werden wir dann wieder andere Standorte und eine andere Geschichte erleben.
Ich möchte auch nochmal eingehen auf diese Euphorie, die man jetzt an den Ticketverkäufen dann sieht. Wir stellen das ja auch in anderen Sportarten fest. Also Live-Sport boomt. Wir waren jetzt gerade zuletzt auf einer Sportkonferenz und da wurde das auch nochmal wieder sehr, sehr deutlich, was für ein Hype um Live-Sport auch entstanden ist oder weiterhin existiert. Ist das vielleicht auch so ein gesellschaftliches Phänomen in Zeiten, wo alle mehr und mehr an ihrem Rechner, an ihrem Handy und sonst was für sich auf sich allein gestellt sind, in Zeiten, wo KI, Digitallösungen, Videokonferenzen mehr und mehr das Zusammensein verringert, dass Live-Sport ein Riesenprofiteur ist von den technischen Entwicklungen, die wir haben und deswegen auch diese gut gemachten Events, die wir in Deutschland ja doch durchaus sehr, sehr professionell und gut durchführen können, dass die einfach auch so eine große Nachfrage haben.
Ich glaube schon, ich kann das nicht empirisch belegen, aber ich kann das belegen aus den Rücksprachen mit unserem Ticketing-Partner, der Ähnliches berichtet. CTS Eventim ist unser Partner und die sagen auch, wenn du gute Produkte hast und die professionell präsentierst, dann ist die Nachfrage groß und dann sind die Kunden auch bereit, einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Das beobachten wir deutlich. Wir beobachten im Übrigen auch, es geht um kleiner Side-Effekt, ähnliche Bewegungen im Bereich der Rückkehr zum Sport, auch da ist es so, also auch im aktiven Sport ist es so, dass die Zahlen der aktiven Handballer und Handballerinnen deutlich steigen. Auch das ist ein Effekt nach Corona und nach dem Thema Digitalisierung. Alle sitzen zu Hause im Homeoffice. Die Leute kommen auch zurück in die Vereine und die kommen eben auch zurück zu den Veranstaltungen.
Ja, das ist für uns, die wir im Sport tätig sind, natürlich nicht nur schön zu beobachten, sondern das ist ein Riesenfaktor, mit dem wir ja dann auch die Fahne für den Sport hochhalten, die Vermarktungsfahne auch hochhalten. Und da hast du angesprochen, dass du mittlerweile Anfragen, Partner-Sponsoring-Anfragen hast, die du vielleicht schon gar nicht mehr bedienen kannst. Wie steht das mit der WM? Welche Rechte habt ihr da? Welche dürft ihr vermarkten? Welche gehören dem Verband? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seid ihr da ja auch mit Unterstützung eines Vermarktungspartners unterwegs. Vielleicht kannst du da nochmal kurz die Unterschiede Verband und WM und nochmal die Kooperation mit Sport 5 erklären.
Sehr gerne. Also die Rechte, die man als Ausrichter bei einer internationalen Veranstaltung hat, sind ausschließlich Ticketing-Rechte. Das heißt, wir müssen die Veranstaltung über Ticketing-Rechte refinanzieren, sind vor Ort für die komplette Organisation zuständig. Wir sind auch für die komplette Unterbringung der Mannschaften und der Officials zuständig. Mit dem Ticketing müssen wir diese Kosten versuchen zu decken. Wir müssen, anders als in anderen Sportarten, im Basketball beispielsweise gibt es das, da muss man eine Host-Fee bezahlen. Schon bevor man überhaupt einen Zuschlag bekommt, muss man quasi schon eine Host-Fee bezahlen. Und wenn man den Zuschlag bekommt, ist diese Host-Fee nochmal deutlich höher. Das ist im Handball glücklicherweise anders. Dafür haben wir aber keine Medien- und Sponsoringrechte, also TV- und Werberechte liegen komplett beim internationalen Verband, der hat diese an Sport 5 vergeben. Jetzt haben wir die glückliche Situation, dass Sport 5, das gerade schon angedeutet, oder was heißt glückliche Situation, das ist Teil des Deals, auch Vermarkter des Deutschen Handballbunds ist. Wir haben zwei Mitarbeiter von Sport 5 bei uns im Haus, zwei sehr gute Salesmen. Ich sage immer, das sind Kollegen, das sind unsere Vertriebsabteilung. Die werden halt von Sport 5 bezahlt, aber die sitzen bei uns, die sind auch Teil unseres Teams und das ist auch ein wesentlicher Faktor, weshalb wir auch im Vertrieb erfolgreich sind. Wir denken immer wieder darüber nach, das auch selbst zu machen, aber bisher sind wir in dem Modell sehr erfolgreich. Und wenn man dann eben weiß, dass auch
Weltmeisterschaften von gleichen Vermarkter vermarktet werden, dann hilft das unglaublich, wenn man eigene Rechte, also unsere eigenen Rechte sind Länderspielrechte und unsere eigenen Rechte sind unsere Trikots. Also wenn man so will, bei einer Weltmeisterschaft profitieren natürlich unsere Sponsoren auch davon, dass sie auf dem Trikot sind und dort mit der hohen Reichweite dann ihre Ziele erreichen können und was auch immer sie für Ziele noch drumherum haben. Und bei den Weltmeisterschaften selbst ist aber Sport 5 Vermarkter. Häufig decken sich dann aber Partner und wir können Synergien heben. Das funktioniert sehr gut. Man könnte auch über andere Modelle nachdenken. Ich wäre ein großer Freund davon, dass man damit in Joint Ventures arbeitet. Das ist beispielsweise nach meinem Kenntnisstand bei der UEFA so, dass man gemeinsam Weltmeisterschaften ausrechnet, also internationaler Verband, Vermarkter und Ausrichter vor Ort. Dann könnte man einigen Konflikten und Schnittstellen aus dem Weg gehen. Ich gebe mal so ein Beispiel. Der Vermarkter, der die TV-Rechte vermarktet, der will natürlich möglichst viele Kameras in so eine Halle reinbauen und möglichst perfekte Kamerapositionen in so einer Arena haben. Und wir wollen möglichst die besten Tickets an den Mann bringen und möglichst die besten Plätze zu einem guten Preis verkaufen. Und das führt regelmäßig zu Konflikten, die man auch nicht so 100% regeln kann, weil so Vergaben von solchen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften finden im Regelfall 6 bis 8 Jahre vorher statt. Und dann hat man Regularien, die dann 8 Jahre später noch gelten sollten zu irgendwelchen Kameratechniken. Das ist natürlich Quatsch, weil das entwickelt sich so schnell, dass man dann immer neue Lösungen schaffen muss. Diese Lösungen finden wir, aber so ein kleines Detail aus den Operations, mit denen wir zu kämpfen haben manchmal.
Kleines Detail ist es schon nicht mehr, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Zielgruppen erreicht eigentlich der Handball? Also ich würde sagen, vor ein paar Jahren waren die Hallen geprägt von doch einem etwas eher älteren Publikum. Mindestens mal bei den Handball-Bundesliga-Spielen können wir das feststellen, aber auch bei den Nationalmannschaftsspielen haben wir vielleicht eine etwas ältere Generation da in den Hallen sitzen. Da hat sich aber was geändert. Oder, Fragezeichen, wie ist die Entwicklung bei der nächsten Generation? Was muss der Handball, wo stehen wir da und was kann der Handball dann auch tun, um gegen andere Sportarten, die jüngere Generation vielleicht auch packt, ja, mithalten zu können?
Ja, also wir ziehen das, schleifen das schon seit ein paar Jahren irgendwie immer mit uns mit, dass die unsere Zielgruppe so alt wäre. Das stimmt gar nicht. Also zumindest in die letzten Jahre nicht mehr. Also danke, dass du das auch festgestellt hast. Und wir sehen das eben auch in den Untersuchungen, Reichweitenzahlen, TV-Kennzahlen. Beispielsweise bei einer Europameisterschaft im Januar der Männer, da erreichen wir sehr, sehr junge Zielgruppen. Das heißt nicht, dass wir uns darauf ausruhen wollen, aber dieser dauernde Vergleich mit dem Basketball und einer amerikanischen Sportart, der hinkt brutal und der hilft uns auch keinen Millimeter weiter. Wir müssen auf uns selbst schauen und haben uns in den letzten Jahren da sehr, sehr gut entwickelt. Das sehen wir beispielsweise bei solchen Europameisterschaften und bei internationalen Turnieren sehr, sehr deutlich, insbesondere beim Fernsehzuschauer, aber auch in den Hallen. Das heißt nicht, dass wir nicht Herausforderungen haben. Unsere größte Herausforderung, das habe ich vorher auch schon mal angedeutet, ist es, dass wir die Menschen, die sich für unseren Sport interessieren, dazu bekommen, dass sie sich dauerhaft dafür interessieren, dass sie auch unterjährig konsumieren, dass sie beispielsweise zu Bundesligaspielen gehen, dass sie Fans von Club werden. Das unterscheidet uns massiv vom Fußball momentan. Da ist es so, dass ein Großteil oder das sagen wir mal 10% der Menschen, die sich für den Fußball interessieren, eben auch ein Abo kaufen und ein Pay-TV-Abo kaufen. Die Zahl ist im Handball noch deutlich zu niedrig. Es gelingt uns noch nicht, dass wir die große Zahl an Handballinteressierten, die wir im Januar erreichen, 9 Millionen Menschen, die wir erreichen, die dann auch in die Clubs zu konvertieren. Das ist die Aufgabe, die wir angehen müssen. Die ist nicht neu. Das wissen wir schon eine gute Zeit lang. Die ist aber sehr, sehr herausfordernd, weil sie eben sehr komplex ist. Unser Produkt, so ein Handballspiel, ist letztlich eine Dienstleistung, die ist abhängig von so vielen Rahmenfaktoren, die ist abhängig eben von 2 Clubs, die gegeneinander spielen, die ist abhängig von Spielermarken, die eigene Interessen haben, von Beratern, von Interessen, die Verbände haben, die unter einen Hut zu bringen, ist unsere Aufgabe, gelingt uns nicht immer. Und das ist die Herausforderung für die Zukunft, dass wir diese Zielgruppen steigern, also die, sage ich mal, die Menschen, da noch mehr Menschen reinkriegen in diese Kernuser unserer Sportart.
Sag mal, die du sprichst die TV-Zuschauer an. Ich war auch sehr, sehr begeistert von den Zahlen, logischerweise, die wir im Januar hatten. Über 60%, teilweise 65% der Zuschauer, die auch unter 49 waren. Das ist ja schön und gut. Aber was ist denn mit anderen Kanälen? Also müssen wir im Handball trotz traditioneller Sportart und trotz der Tradition dann beim Free-TV oder häufig genug im Free-TV gesehen werden zu können, welche Maßnahmen treibt ihr ab voran, da auch in anderen digitalen Kanälen präsent zu sein, insbesondere natürlich Social Media?
Das ist ein guter Punkt. Wir haben jetzt arg viel auf das Thema lineares TV gelegt. Ist für uns ein wichtiger Bereich, aber du hast natürlich völlig recht. Die anderen Bereiche sind mindestens genauso wichtig. Fangen wir an mit der Partnerschaft im Pay. Das ist, da ist dein ja unser Partner, Partner des DHBs, aber auch Partner der Ligen. Und diese Partnerschaft hilft uns extrem, unsere Handballfamilie zu erreichen und diese Kernuser zu erreichen und für die zusätzlichen Nutzen zu schaffen, zusätzliche Formate, die Dein anbietet. Und das sind Dinge, die gab es so vor 5, 6 Jahren in der Form eben noch nicht. Also zusätzliche Formate, die dann auch über die komplette Springer-Familie verteilt werden. Also wir landen deutlich häufiger wöchentlich in Medien wie der Bild-Zeitung und deren digitalen Kanäle. Da verspüren wir ein deutliches Wachstum über alle Social-Media-Kanäle. Wir selbst belegen natürlich auch alle gängigen Social-Media-Kanäle und können auch hier ein deutliches Wachstum in den letzten Monaten und Jahren nachweisen. Wir haben über 1 Million Follower in dem Bereich. TikTok ist für uns eine wichtige Ausspielplattform. Da erreichen wir beispielsweise am besten Mädchen in der Zielgruppe unter 18. Das wissen wir. Und wir wissen, dass wir die sonst nicht erreichen. Also wir erreichen die sonst gar nicht mit dem Thema Handball. Die erreichen wir nur über TikTok. Da sind wir auf dem Weg, aber sicher nicht am Ende. Und wir sind auch angewiesen auf Dritte, auf Medien, die diese Themen aufgreifen. Wir spüren deutlich, dass wir mehr Influencer haben, die über Handball sprechen. Ja, manchmal regen die mich auch auf, weil die dann irgendwie Sachen erzählen, die relativ weit vom Fachlichen sind. Aber es gehört irgendwie dazu. Dem müssen wir uns öffnen, dem müssen wir uns noch mehr öffnen. Aber es ist nicht so, dass wir das nicht tun und dass wir da nicht auch schon Erfolge nachweisen können. Ich bin weit davon weg, uns mit Sportarten wie Basketball international zu vergleichen. Also ein Vergleich mit einer NBA, der hinkt natürlich total. Basketball ist eine Weltsportart, Handball ist eine europäische Sportart und Handball ist in Deutschland sehr stark. Ich glaube, auf dem deutschen Markt machen wir einen sehr, sehr guten Job. Ich habe eher Sorge, dass wir im internationalen Markt noch mehr wachsen. Da gilt es auch, Aufgaben anzugehen, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere, komplexe Fragestellung.
Also ich bin froh, dass du die Nummer über TikTok und Social Media und anderen Kanälen noch gedreht hast, weil wenn du mir jetzt gesagt hättest, wir sind sehr viel auf Bild.de zu sehen, dann hätte ich so gesagt, naja, ob das die junge Zielgruppe so trifft, sei auch mal dahingestellt. Ihr seid ja auch zuständig für den Breitensport. Also wie ist das denn mit, also als Verband zuständig, ne? Also wie ist das denn mit der Verbreitung des Handballsports in Schulen, auf dem Schulhof, in Vereinen, in Institutionen, die sich um den Nachwuchs und den kommenden Nachwuchs auch kümmern sollen. Also haben wir ein Nachwuchsthema zum Thema Handball oder läuft das? Also wie kannst du uns da mal kurz den Stand der Dinge oder eurer Perspektive den Stand der Dinge aufzeigen?
Ja, wir wachsen nach Corona jährlich zwischen 2 und 4% und haben über 800.000 Handballer und Handballerinnen in Deutschland inzwischen wieder. Aktuell haben wir die Herausforderung, dass wir nicht genug Hallen und Trainer haben, um die Kinder, die zu uns in den Sport kommen, aufzunehmen. Wir machen jedes Jahr einen Grundschulaktionstag, auch wieder nach Corona. Da sind wir in über 4.000 Schulen. Jedes Jahr erreichen über 300.000 Schüler und Schülerinnen mit unserer Sportart. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt zu dem Thema zuvor, die Zielgruppe sei zu alt oder die Menschen, die sich für Handball interessieren, seien zu alt. Das können wir aufgrund der Handballer und Handballerinnen auch nicht bestätigen, weil es gibt tatsächlich viele Handballer und Handballerinnen in Deutschland. Da unterscheiden wir uns glücklicherweise. Unser Glück, ich will mich gar nicht mit den anderen immer vergleichen, aber da sind wir nach Fußball die Nummer 1. Wenn man in die Breite schaut, Tennis ist noch eine sehr erfolgreiche Sportart. Es sind so viele Menschen, die Tennis spielen. Aber da haben unsere Kollegen im Basketball beispielsweise, im Mädchenbasketball, deutlich größere Herausforderungen. Aber auch da gibt es naturgemäß Herausforderungen, die wir angehen und angehen müssen, die auch die anderen klassischen Sportarten haben. dass es zunehmend Spielgemeinschaften gibt. Also Vereine müssen zusammenarbeiten, weil sie nicht ausreichend Ehrenamtliche haben, weil sie nicht ausreichend Trainer haben. Das sind die Herausforderungen, die wir stellen, die wir denen dann stellen müssen. Wir müssen uns die Herausforderung stellen, dass wir in Deutschland 30% Migrationsanteil haben. Das heißt, viele Menschen kommen aus Ländern, die Handball nicht kennen, beispielsweise aus der Türkei. Das ist jetzt kein typisches Handballland, übrigens anders als der Balkan oder das Baltikum. Das sind durchaus typische Handballländer. Da generieren wir leichter Menschen mit Migrationshintergrund. Bei unseren Nationalspielern sieht man das. Marko Krigic, sagt der Name schon, Renas Uschins, kommt aus dem Baltikum. Ursprünglich seine Eltern ist natürlich in Deutschland geboren, auch deutscher Nationalspieler. Das sind zwei Beispiele, die man nennen kann. Also da siehst du, an welchen Stellschrauben wir drehen. Aktuell große Herausforderung, Halleninfrastruktur und Trainer und Trainerinnen.
Damit kommen wir ja zu einem Punkt, der, wenn man mit dem Verbandsvorstand spricht, logischerweise irgendwie direkt auf die Agenda gehört. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Liga, mit den Clubs? Welche Rolle übernimmt da wer? Welche Interessen hat da wer? Also ich könnte mir vorstellen, ohne die Nachwuchsarbeit in den Clubs könnt ihr gar nicht als Handballbund da noch groß eure Aufgabe wahrnehmen. Wie muss man das verstehen? Wie ist die Zusammenarbeit da? Wie ist die Rollenverteilung da zwischen euch und den Clubs der Liga?
In der Männerliga ist es so, dass die Clubs eine sehr, sehr wichtige Aufgabe wahrnehmen in der Entwicklung unserer Spitzenspieler und Nachwuchstalente, nicht in der Breite, aber in der Spitze. Das ist die Aufgabe der Clubs. Ich würde es als Erfolgsfaktor bezeichnen, die Zusammenarbeit zwischen DHB und der Handball-Bundesliga. Ein Erfolgsfaktor unserer Nationalmannschaft, ganz klar. Und die Zusammenarbeit, die enge Zusammenarbeit und die stille Zusammenarbeit. Also das heißt, wenn wir mal Auseinandersetzungen haben, dann finden die hinter geschlossenen Türen statt. Ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor ebenso für unseren gemeinsamen Erfolg. Es gibt eine klare Aufgabenteilung. Die Handball-Bundesliga ist per Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Handballbund verbunden. Wenn man so will, ist das unsere Tochter oder auch nicht. Also die sind mehr oder weniger, organisieren sich selbstständig, aber es gibt klare Regeln, nach denen wir das tun. Und wir kommunizieren sehr, sehr viel. Das ist wichtig, ohne die Kommunikation, ohne die gemeinsame Gremienvernetzung. Also jeweils Mitglieder des Deutschen Handballbunds sitzen in den Gremien der Liga und umgedreht, würde das nicht so funktionieren. Da sind wir ein bisschen stolz drauf, auf die Zusammenarbeit. Und das wollen wir gerne auch so weiterführen.
Du hast gesagt, es gibt, wenn es Auseinandersetzungen gibt, dann werden die stillgeführt im internen Kreis. Extern wurde sehr viel Auseinandersetzung geführt in der Vorbereitung zur EM, was die Nominierung von gewissen Spielernamen angeht. Also da haben sich sehr schnell Vereinstrainer oder Verantwortliche sind auf den Plan gekommen und haben dann da für ihre Protagonisten geworben. Was wären denn so typische, dass wir uns das überhaupt vorstellen können, Marc, ne? Das wären dann so typische Auseinandersetzungen, die nicht sportlich sind, sondern oder nicht eine Nominierung eines einzelnen Spielers angehen, sondern was wären denn sonst so typische Auseinandersetzungen, die es zwischen Verband und Liga so geben könnte, nur für den Fall, dass ihr solche habt. Magst du da nochmal uns Einblicke geben?
Falls es diese gäbe, dann wären das solche Themen wie die Spielplanung, die Terminierung von Spielterminen von Nationalmannschafts-Länderspielen und Bundesligaspielen beispielsweise. Es ist ja so, dass wir auf die Bundesligaspieler zurückgreifen. Das sind unsere Nationalspieler. Und manchmal führt es schon auch zu Konflikten. Wann reist denn ein Nationalspieler zur Nationalmannschaft? Wann kann er zurückreisen? Wann findet ein Bundesligaspiel statt? Wie viele Tage Pause sind zwischen Nationalmannschaft und Bundesligaspiel? Das sind so typische Themen, mit denen man sich beschäftigt. Vor einer Handball-Weltmeisterschaft 2027 beispielsweise hört die Bundesliga nach Weihnachten auf zu spielen, um unserer Nationalmannschaft genügend Ruhezeiten zu geben. Das sind so Herausforderungen, die mir jetzt spontan einfallen würden.
Und geht es da auch manchmal um Geld, möglicherweise um Sponsoren, um ähnliche? Also könnte das sein, dass da auch Interessenskonflikte sind, wenn man sich um gleichen oder ähnliche Sponsoren Partner bemüht?
Nein, das bisher überhaupt gar nicht, weil es ein großer Vorteil ist, wenn sowohl Liga als auch der DHB und die Nationalmannschaft die gleichen Partner haben. Das macht sowohl für den Sponsor Sinn als auch für uns als Organisation. Und bisher hat es auch nie zu Verteilungswettkämpfen geführt. Ich gehe fest davon aus, dass das Geld, das die Liga einnimmt und das die Clubs einnehmen, dass sie das sinnvoll einsetzen. Wir sehen, dass sich sowohl die Clubs entwickeln als auch die Liga entwickelt. Dort findet ein ähnliches Wachstum statt wie bei uns im Verband mit mehr Personal, mit mehr Umsatz.
Und deswegen ist das an der richtigen Stelle investiert.
Okay, da komme ich nicht weiter, merke ich schon. Aber das ist auch gar nicht so, dass ich da irgendwie einen Keil dazwischen treiben wollte, sondern es geht mir eher darum, wie will ich diese Abstimmung. Sag mal, wir haben es jetzt mehrfach, hast du es angesprochen, und das ist jetzt auch gar nicht mehr so ein Trend und gesellschaftliches Thema hoffentlich, sondern es ist eher eine natürliche Weiterentwicklung des Profisports, nämlich die Frauennationalmannschaft, den Frauensport generell auch in der Liga weiter zu fördern. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das, was euch auch da wichtig ist, dass ihr die Entwicklung zur Gleichstellung der beiden Mannschaften hinkriegen wollt. Kannst du uns bitte da nochmal den Stand der Dinge aufzeigen? Noch kann ich mir vorstellen, ist es nicht ganz gleichberechtigt, aber was ist da eure Idee und wie fördert ihr das, dieses Ziel zu erreichen?
Der Frauensport ist ein Wachstumsmarkt für uns. Das ist zum einen gesellschaftlich begründet, weil wir merken, dass in Deutschland, ähnlich wie das in Skandinavien schon vor einigen Jahren war, das Interesse am Frauensport deutlich steigert, so wie eben auch an anderen Frauenthemen. Und wir wollen, dass der Frauensport auch für den deutschen Handball in der Breite lukrativ wird und sich trägt und auch funktioniert, dass zukünftig Spielerinnen davon leben können, wenn sie Handball spielen. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Und die Chance ist da, weil der Frauensport wächst und gesellschaftlich relevant wird. Es spielt für uns als Verband aber auch unternehmerisch eine große Rolle, weil wir innerhalb unserer Gremien und Führungsstrukturen mehr weibliches Personal brauchen. Das ist ja nicht neu. Das wissen auch andere Unternehmen und Verbände sind da tendenziell eher hinterher. Wir haben in unseren regionalen und Landesstrukturen überwiegend Männer in Führungspositionen. Das müssen wir ändern, wenn wir erfolgreich sein wollen. Das müssen wir ändern, wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen. Davon bin ich fest überzeugt und das versuchen wir in unserem Verband zu lösen, indem wir beispielsweise eine Quote eingeführt haben. Es ging nicht anders. In unseren Aufsichtsgremien, in unserem Präsidium haben wir inzwischen 4 von 11 Mitgliedern, sind eben weiblich. Eine ist sogar unter 30 Jahre alt. Also Diversität bedeutet für uns nicht nur männlich-weiblich, sondern eben auch junge Menschen in Entscheidungen einzubinden. Das sind für mich unternehmerisch wichtige Ziele. Und auch da versuchen wir voranzukommen. Dazu haben wir die Frauenweltmeisterschaft im Dezember genutzt. Die war unter dem Motto Hands up for more. Es war so richtig eine Bewegung, die wir da ausgelöst haben bei uns im Verband. Auch eine physische Bewegung. Also die kann man jetzt im Podcast nicht sehen. Aber wenn jemand bei uns 2 Hände nach oben nimmt, Hands up for more, dann heißt es, oh ja, wir müssen dran denken. Wir wollen auch die Gleichberechtigung fördern. Wenn wir eine Arbeitsgruppe bilden, dann denkt dran, Leute, da dürfen nicht nur Männer sitzen. Das funktioniert richtig gut. Die Frauen-WM haben wir dazu genutzt. Wir haben über 1000 weibliche Schiedsrichterinnen ausgebildet. Wir haben den Frauensport nach vorne gestellt. Wir haben einen Safe Sport Code für das sichere Sporttreiben ins Leben gerufen im Verband und beschlossen, über unsere Gremien hinweg. Das sind Themen, die wir versucht haben zu entwickeln, um auch da im Verband wieder einen Schritt voranzukommen.
Das hört sich zumindest danach an, dass es nicht nur sich auf die Frauennationalmannschaft beziehen soll, euer Engagement, eure Gleichstellung, sondern halt auch stark hinter den Kulissen. Gleichzeitig 4 von 11 ist jetzt ja auch noch nicht. Also warum ist es nur 4 von 11, könnte man ja meinen, ne? Also hast du ein Gefühl dafür, woran das liegen kann?
Da hast du vollkommen recht.
Ich glaube, pari-pari ist.
Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass der Männersport oder dass der Handball sehr stark eben vom Männersport in der Vergangenheit getrieben worden ist und wir noch nicht so weit sind, dass der Frauensport auf einem ähnlichen Niveau ist. Das wird auch noch eine Weile dauern, aber sobald wir im Sport erfolgreich sind, sobald wir noch mehr Trainerinnen haben, sobald wir noch mehr Managerinnen in den Clubs haben, wird sich das auch dann auswirken auf die Gremien in den Verbänden, sowohl in unseren Landesverbänden als auch im Spitzenverband. Da kommen wir nicht her. Wir sind sehr männlich getrieben, weil eben auch der männliche Sport in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich war. Warum glaube ich das? Das würde ich nachweisen wollen anhand der Erfolge, die beispielsweise in Skandinavien bei den norwegischen Nationalmannschaften, bei den Schweden und Schwedinnen oder in Dänemark stattfinden. Da sieht man das. Die Norweger, die sind sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sehr erfolgreich.
Ich habe ja gerne auch den Vergleich einmal zur anderen Hallensportart Volleyball, bei der die Frauenmannschaften A, sportlich erfolgreicher, aber B, auch sogar nicht nur pari bezahlt wird, sondern besser bezahlt sind, glaube ich. Also irgendwie hat das der Volleyballsport auf eine andere Art und Weise, andere Historie auch möglicherweise geschafft. Aber ich finde das ja zumindest gut, dass wir da, dass es da eine Aufmerksamkeit gibt und dass ihr erkannt habt, woran es möglicherweise liegt und dass es dann da auch Bestrebungen gibt, das nochmal anzugehen. Nochmal was anderes, gesellschaftliches, hast du vorhin gesagt, gesellschaftliche Relevanz. Wir sind ja auch selber viel im Handball unterwegs, aber auch im Fußball. Und ich muss sagen, wir beneiden ja, wir müssen eigentlich die Handballvereine und den DHB darum beneiden, wie die Fans sich verhalten, wie die Fans auftreten, welche Stimmung es da gibt, welche Zustimmung und ohne dass es da groß zu, also wir haben keine Diskussion im Handball darüber, wer die Polizeieinsätze bezahlen muss. Wir haben keine Diskussion darüber, dass Tischtennis oder Tennisbälle auf den Platz geworfen werden. Was unterscheidet, wie nimmst du das wahr, was unterscheidet den Handballfan, oder das ist jetzt eine sehr weite Frage, ne, vom Fußballfan, aber warum hat sich das so auseinanderdividiert? Warum können alle anderen Hallensportarten auf so eine Fanschaft zurückblicken, nur der Fußball hat irgendwie so seine Herausforderungen?
Jetzt sind wir ja auch mal deutlich kleiner, das muss man ehrlich sagen, wahrscheinlich 10-mal kleiner. Die Hallen sind deutlich kleiner, da passen viel, viel weniger Menschen rein. Und manchmal beneide ich den Fußball um so eine richtige Fan-Community, ja, um Menschen, die dreimal in der Saison ein neues Trikot kaufen, weil sie so involviert sind in das Produkt. Das gibt's bei uns nicht. Also es gibt ja auch sehr positive Seiten im Fußball und ich selbst bin auch Fan. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir auch mehr solche Fans haben. Auf der anderen Seite sind wir natürlich froh darüber und dass wir so bodenständig sind, dass wir so authentische, ehrliche Fans haben. Das passt zum Handballsport. Das sind Werte, die wir auch für die Zukunft weiter sichern wollen und hochhalten wollen.
Ich will auch gar nicht dich fragen, warum das bei Fußball so ausartet teilweise, sondern ich stelle es einfach fest, dass es gesellschaftlich mehr und mehr Bedeutung bekommt.
Es ist tatsächlich so, dass wir auch kein Sicherheitsthema haben. Also die Sicherheitsthemen bei uns, klar, wir haben Sicherheitskonzepte, wir haben vor jedem Länderspiel und bei Weltmeisterschaften natürlich auch umfangreiche Gespräche mit den jeweiligen Behörden und Sicherheitseinschätzungen, die gibt's hin und wieder mal, wenn jetzt beispielsweise bei einer Weltmeisterschaft dann Bosnien gegen Serbien spielen würde, in solchen Fällen, ja, dann gibt es auch Herausforderungen, die wir zu managen haben, aber die sind wirklich überschaubar. Und auch wir brauchen Polizei bei Meisterschaften, aber natürlich in deutlich geringeren Maße, als das im Fußball der Fall ist. Da bin ich froh drüber. Auch da müssen wir ein Auge drauf werfen. Bei uns der Umgang mit den Schiedsrichtern beispielsweise ist auch im Fußball eine Herausforderung. Die Herausforderung haben wir auch. Auch wir müssen da Maßnahmen ergreifen. Es gibt schon Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen, aber sie sind deutlich geringer als im Fußballsport.
Bisschen auffällig, und deswegen habe ich es angesprochen, war es, dass so manches Fanverhalten bei der letzten EM in Dänemark vielleicht uns alle überrascht hat, weil wir es so vom Handball nicht kannten. Also Buhrufe, Pfiffe und fast schon aggressives Verhalten gegenüber uns vor allen Dingen als deutsche Mannschaft. Gut, jetzt haben wir auch gegen Dänemark gespielt, aber das kannten wir so vom Handball nicht. Ist das eine Eigenart dieses Turniers gewesen oder siehst du da einen Trend hin, dass es Schule machen könnte?
Ja, das kannte ich tatsächlich auch nicht. Wir waren sehr, sehr überrascht und ich habe mit meinen dänischen Kollegen darüber gesprochen. In Dänemark ist es jetzt auch sehr kritisch diskutiert worden und es waren im Wesentlichen ja die dänischen Fans. Dort passiert das aber scheinbar hin und wieder mal im Sport. Hat mit dem sehr, sehr starken Nationalstolz wahrscheinlich der Dänen zu tun. Für uns war das auch verwunderlich und für meine Kollegen aus dem dänischen Verband, denen war es in Teilen sogar ein bisschen peinlich. Also ich glaube nicht, dass das allzu häufig passieren wird.
Hoffen wir mal auf kein Rückspiel. Du sagst es, in Köln sind die Tickets ausverkauft schon für das Spiel Deutschland gegen Dänemark.
Die sind ausverkauft, genau, auch da innerhalb kürzester Zeit. Gibt aktuell keine Tickets mehr. Wir werden aber auch in Dänemark spielen, zwei Tage davor in Kopenhagen. Mal gucken, ob die uns wieder von der ersten bis zur letzten Sekunde auspfeifen. ich weiß, dass es auch in den Medien tatsächlich in Dänemark eine Diskussion war und auch in den sozialen Medien in Dänemark eine Diskussion war, ob das eigentlich gut ist, weil so richtig passt es ja nicht zum dänischen Bürger.
Nee.
Also das hat uns echt auch verwundert.
Nee. Ja, gut, dann lassen wir das mal als einmaliges Ereignis da stehen. Dann haben wir sehr viel darüber gesprochen, was du verändert hast, was sich entwickelt hat und wie der Handballsport auch wirklich gute Momente und Momentum erzeugt hat. Was läuft ja nicht so gut? Also wo siehst du noch Baustellen, siehst du noch Herausforderungen, die du noch nicht ganz gelöst hast, die du jetzt in den nächsten Monaten, Jahren auf jeden Fall angehen musst, die auf der Agenda stehen für euch?
Ich glaube, wir haben auch einige Sachen schon gesagt, die nicht so gut laufen und an denen wir arbeiten müssen. Ein Thema war zum Beispiel die Fans aus diesen Highlight-Januar-Monaten der Männer und jetzt auch der Frauen des Frauenmonats im Dezember in die Clubs zu bekommen und mehr Menschen zu Hardcore-Fans oder in diese Handballfamilie zu ziehen, was dem Fußball gelungen ist, was uns bisher noch nicht gelungen ist. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren wirklich jetzt intensiv angehen müssen. Mehr Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Sportart zu bekommen, ist ein zweites wichtiges Thema. Politisch dafür zu sorgen, dass wir mehr Hallen haben für unsere Breite, dass wir mehr Trainer und Trainerinnen haben, dass beispielsweise der Beruf eines Trainers auch wirklich als Beruf anerkannt wird, dass es entsprechende Ausbildungsgänge gibt. Daran siehst du schon, wie bunt eben unser Aufgabenfeld ist. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß, wie gesagt, an meinem Job, dass es so bunt und umfangreich ist. All diese Themen haben wir uns als Ziele gesetzt, die versuchen wir messbar zu machen. Und wenn wir dann in 5 Jahren wieder einen Podcast machen, dann kann ich hoffentlich darüber berichten, dass wir da auch besser geworden sind.
Ja, das hört sich schon fast nach dem Schlusswort
nein,
an.
Nein, aber sollte es nicht sein.
ich finde das gut, den Kreis, den du da schließt. In 5 Jahren, den Termin habe ich mir notiert. Aber dann blick doch mal einmal nach vorne. Was hat sich in den 5 Jahren geändert? Was sind denn die Zukunftsentscheidungen, Zukunftsthemen? Und vor allem, vielleicht sind es auch die Meilensteine, die ihr erreicht habt in 5 Jahren, wenn du da von jetzt an nach vorne schaust.
Meine persönliche Vision wäre, dass der Handball gesellschaftlich relevanter ist. Heißt für mich, dass wir in 5 Jahren auch im April, Mai, September, Oktober, wenn ich morgens zum Bäcker gehe, über Handball sprechen und die Menschen dann sagen, Mensch, hast du gestern das Spiel Kiel gegen Magdeburg oder wer auch immer dann noch in der Bundesliga spielt, die beiden werden es wahrscheinlich schon sein, gesehen und den sensationellen Move von Andreas Wolf, was für tolle Paraden der gemacht hat. Und man dann nachmittags die Kinder ins Handballtraining gehen und wir alle Kinder aufnehmen können, die auch Handball spielen wollen und wir vielleicht dann sogar 1 Million Menschen haben, die Handball spielen. Das sind Visionen, die wir haben und ich glaube, das passt ganz gut, oder?
Das passt ganz gut. Ich finde das sehr sympathisch. Ich habe ja auch eine große Leidenschaft, wir hier in Hamburg sowieso auch für den Handball. Klar bin ich auch Fan der Nationalmannschaft. Und wenn diese Events dann in der Regelmäßigkeit, in der sie durchführen können, stattfinden und die Hallen voll sind und die Menschen begeistern und vor allem das Fernsehen dann auch draufsetzt und diese Einschaltquoten erreicht. Mensch, und dann haben wir auch noch einen Kongress gehabt, kurz nach dem Erreichen eurer sensationellen Silbermedaille haben wir noch den Kongress gehabt, den Sport-Business-Kongress hier in Hamburg. Das war ein großes Thema, was ihr da erreicht habt. Und das ist natürlich, wäre das natürlich wunderbar, wenn sich das über Sportjahr hinweg verbreitet. Das finde ich auch. Marc, das war ein schöner Rundumschlag, einmal durch den Handballsport, durch deine Rolle da im Deutschen Handballbund, aber vor allen Dingen natürlich auch Fokus auf die kommende Handball-WM. Ich würde gar nicht so lange warten wollen bis in 5 Jahren, sondern vielleicht finden wir nach der erfolgreichen WM dann hier nochmal die Gelegenheit, so ein kleines Mini-Fazit zu ziehen und wir sehen und hören uns dann hier in diesem Format nochmal wieder. Ich bin sehr begeistert. Danke für deine Offenheit. Danke für diese tollen Statements und die Zeit, die du dir genommen hast. Da steht jetzt eine Menge an für euch. Es sind ja nicht mal mehr 12 Monate. Es geht schneller alles, als man denkt. Und ihr habt da ein großes Projekt vor der Brust. Dabei ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sehen uns an irgendeiner der Hallen, der Austragungshallen, auch wenn es nicht Hamburg ist. Sehen wir uns in irgendeiner der Austragungshallen beim Spiel wieder. Das würde mich sehr freuen.
Sehr gerne und gerne auch danach nochmal. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Gefühlt war es ziemlich bunt. Ich hoffe, man hat gemerkt, wie viel da dran hängt und was es alles so gibt. Aber das ist auch das, was es zum einen herausfordernd macht, aber auch was große Freude verursacht. Und wir sehen uns ganz sicher in der Halle im Januar. Du musst mir nur sagen, wann du kommen willst.
Guck mal. Also, ganz herzlichen Dank dir für die Zeit, wie gesagt, und wir werden das weiter verfolgen. Nicht zuletzt haben wir auch einen kleinen Handballauftrag hier in Hamburg. Darüber dann ein anderes Mal nochmal gerne mehr. Mega, ganz viel Erfolg, Daumen sind gedrückt und ja, wir hören uns ganz bald wieder. Herzlichen Dank und ciao aus Hamburg.
Tschüss.